Deutschlandfunk Interview. Am Telefon begrüße ich jetzt die China-Expertin Christine Schikupfer von der Uni Trier. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Keine freien Medien, Zensur im Netz. Warum schaffen es Menschen dennoch, an so vielen Stellen der Volksrepublik gleichzeitig auf die Straße zu gehen?
Ich denke, es ist zunächst mal die schiere Masse an Informationen, an Bildern, an Eindrücken, die einfach durchgebrochen sind durch die ganzen Versuche, das auf den chinesischen sozialen Medien zu zensieren. Aber wir wissen mittlerweile auch von einigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, dass sie durchaus auch auf ausländische Plattformen ausgewichen sind, Telegram, Signal oder auch Instagram, die natürlich, weil sie in China eigentlich gesperrt sind, dann wesentlich schwieriger zu zensieren sind aus Sicht der Behörden.
Ist das, was wir von den Protesten mitbekommen? Ist das spontane Wut oder wird der Widerstand irgendwie zentral koordiniert von einer Art Opposition?
Also nach all dem, was ich hier sagen kann, scheint mir das eher wirklich vor Ort teilweise organisiert zu sein, vor allen Dingen an den Universitäten. Da sind natürlich nochmal ganz andere Strukturen und auch Verbindungen vorhanden. Jetzt bei diesen Straßenprotesten scheint es in der Tat so zu sein, dass das sicherlich von Einzelnen initiiert worden ist. Jetzt auch der Anlass des Ganzen am Samstag ja in Shanghai, die Mahnmache für die Opfer der Feuerkatastrophe in Urumqi. Und dann haben sich offensichtlich andere Menschen dort hinzugesellt, weil sie sich solidarisch fühlten, beziehungsweise weil sie auch Sorge hatten, dass das ihnen genauso passieren kann.
Wer sind diese anderen Menschen? Sie haben die Universitäten, also die Studenten erwähnt. Wer geht da auf die Straße? Welche Bevölkerungsgruppen?
Das Besondere bei diesen Protesten ist ja, dass es grundsätzlich jede und jeden betrifft. Jede und jeder hat diese Lockdown-Erfahrung gemacht in China in den letzten Wochen und Monaten und kann die Sorge sicherlich teilen, dass auch man Angst um Leib und Leben haben muss. Also das sind natürlich durchaus zunächst mal jüngere Menschen, aber wir haben auf den Bildern auch immer wieder Menschen aller Altersklassen gesehen. Auch jetzt die Einzelaktionen heute auch von wirklich älteren Menschen, also so dass es ein wirklich Gesamtbild ist einer Bevölkerung, die also kollektiv traumatisiert und tief verunsichert und mittlerweile eben auch sehr wütend ist.
Es betrifft jeder Mann, jede Frau, sagen Sie. Geht es diesen Menschen, die jetzt den Mut, so muss man ja sagen, haben, auf die Straße zu gehen, nur um diese Null-Covid-Politik, die Ausgangssperren, oder steckt da mehr dahinter, eine Art grundsätzliche Unzufriedenheit mit der Staats- und Parteiführung?
Die harsche Null-Covid-Politik und die massiven Auswirkungen, die das ja auf das Leben der Einzelnen hat, ist sicherlich der Anlass. Ich denke aber, dass viele Leute spüren und verstanden haben, dass das natürlich eine systemische Ursache hat, dass das Ganze etwas ist, was von einer Regierung personalisiert durch Xi Jinping vorangetrieben wird, woran er natürlich auch sein Schicksal in gewisser Art und Weise gehängt hat. Da geht es um auch viel Legitimität und natürlich auch viel Druck, der dann auf die lokalen Behörden vor Ort weitergegeben wird, die damit oft auch allein gelassen werden. Es geht um Zielkonflikte, die die Leute vor Ort erfüllen müssen. Aber man hat den Eindruck, die Leute spüren, das ist auch durch die Rufe, wir wollen Würde, wir wollen Rechtsstaatlichkeit, wir wollen Transparenz, dass die Leute verstanden haben, dass diese Lockdown-Maßnahmen nicht etwas ist, was Einzelne vor Ort willkürlich anwenden, sondern was System hat und was genuin mit dem politischen System zusammenhängt.
Wie gefährlich ist das, was Sie da schildern, diese Unzufriedenheit von Teilen der Bevölkerung für die Führung in Peking?
Diese Proteste bereiten der Führung sicherlich jetzt schon sehr, sehr große Kopfschmerzen. Das setzt natürlich die Führung mit Blick auf die Covid-Politik unter Druck. Das erhöht möglicherweise auch nochmal den Druck auf die Spannungen, auch auf die leichten Risse, die wir ja immer mal wieder etwas beobachten konnten innerhalb der politischen Eliten. Was jetzt die Handhabung, wirklich die Gefährdung für einen Machtumsturz, für einen Systemwechsel angeht, da ist der Sicherheits- und Repressionsapparat leider immer noch so mächtig und so effizient, sodass diese Welle der Proteste, das erwarte ich mit Härte, dann gegebenenfalls auch in den nächsten Tagen Wochen gebrochen werden kann. Aber die große Frage ist natürlich, kochen diese Proteste irgendwann erneut hoch?
Wie hoch ist denn die Möglichkeit einer weiteren Eskalation der Proteste? Denken wir an den Iran, wo es ja auch einen Anlass gab, wo auch das Regime versucht, mit harter Hand die Demonstranten von der Straße zu fegen.
Die Frage ist natürlich jetzt zum einen, ob diese Proteste fortgesetzt werden, ob die Möglichkeit, die Menschen den Mut und die Möglichkeiten aufbringen, die massive Polizeipräsenz, die Sperren, die natürlich auch die fortgehenden Verhaftungen und all dies, dem wirklich etwas entgegenzusetzen. Zum anderen ist natürlich auch die Frage, ob die chinesische Regierung jetzt die ja schon angekündigten Lockerungen in Bezug auf Covid-19-Politik jetzt wirklich umsetzt. Da gibt es so erste Zeichen. Und ob das dann reicht, um doch den Gros der Bevölkerung, der Protestierenden damit von der Straße zu holen, weil man sagt, okay, das ist unsere Hauptforderung doch gewesen und wir sehen, dass jetzt doch da wirklich auch Änderungen stattfinden.
Warum, vielleicht haben Sie da auch einen Überblick, warum funktioniert in China die Corona-Strategie, die Impfstrategie vor allem nicht? Ein Impfstoff war in der Volksrepublik ja schon sehr früh auf dem Markt.
Der Impfstoff hat ein großes Problem. Das ist ja der sogenannte Vektorimpfstoff, der nicht die nötige Effizienz bringt und auch nicht das von Anfang an nicht das notwendige Vertrauen hatte der chinesischen Bevölkerung, sodass sich viele Leute gar nicht impfen lassen wollten. Jetzt auch vor allen Dingen ältere Leute, um die man sich ja besonders Sorgen macht. Und dann hat sich ja auch selbst da so ein bisschen verrannt, dass man jetzt auf der einen Seite sagt, wir haben niedrige Impfzahlen, wir haben keinen effizienten Impfstoff. Man wollte aber auf der anderen Seite auch nicht die Unterstützung von ausländischen Impfstoffen annehmen. Man hat das immer dann als Niederlage dargestellt, weil ja das eigene System inklusive auch die eigene Impfstoffentwicklung als besser verkauft worden ist. Also kurzum, das ist sicherlich jetzt auch ein hausgemachtes Problem, dass jetzt diese Maßnahmen und die damit in Verbindung stehende Sorge, was ohne diese Maßnahmen passieren könnte, jetzt so ein großes Problem darstellt.
Also Peking kann das Angebot der Bundesregierung einer engeren Zusammenarbeit mit dem deutschen Impfstoffhersteller BioNTech nicht annehmen, ohne das eigene Gesicht zu verlieren.
Es muss sicherlich sehr, sehr gut kommunikativ vorbereitet werden. Wir haben ja jetzt etwas Bewegung gesehen im Rahmen des Besuchs von Bundeskanzler Olaf Scholz, dass dieser Impfstoff jetzt auf legalem Wege auch zunächst Ausländerinnen und Ausländern zur Verfügung gestellt werden soll. Inwieweit das und wann und unter welchen Voraussetzungen das dann ausgeweitet wird, das ist im Moment noch sehr, sehr unklar. Das müsste aber kommuniziert werden mit einem anderen Erfolg, den man vielleicht daneben stellen kann. Vielleicht, dass man selber jetzt doch auch so weit ist, aber jetzt für die erste Phase dann doch noch in Kooperation möglicherweise auf diesen ausländischen Impfstoff zurückgreift.